Himmelfahrt. Jesus ist zum Vater zurückgegangen und tritt seine Herrschaft an. Er lässt seine Jünger nach intensiven Tagen der Begegnung und Schulung zurück. Und nun warten sie auf sich gestellt und tun das, was Gemeinde tut, wenn sie in die Warteposition hineingestellt wird. Sie betet. Warten. Warten ist eines vom Schwierigsten. Wenn man aktiv werden kann, dann wissen wir, wo und wie wir anpacken können. Aber ein Wartezustand ist immer etwas Schwieriges, so ein geistlicher Shutdown. Auch uns stellen sich in diesen Tagen viele Fragen und gerne würden wir aktiv zupacken und handeln. In den letzten Wochen haben viele gebetet, zum Beispiel beim Abendläuten. Nicht spektakulär. In vielen Häusern haben Menschen die Hände gefaltet und für unser Land gebetet, für die Politiker und für die Bevölkerung. Wie viel mehr sind wir jetzt auch mitgefordert, für die Länder zu beten und vor Gott einzustehen, die ganz anders von der Pandemie geschlagen sind, beispielsweise auch in Indien. Fürbitte tun und dann aktiv zu werden, wo uns der Heilige Geist in Bewegung setzt. Ex Audi heißt der Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Höre, so beginnt der Vers, der siebte Vers im Psalm 27, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Und so kommen wir auch heute zu Gott. Wir erbitten sein gnädiges Handeln. Wir bitten um seinen Heiligen Geist. Und er schenke uns heute Morgen ein Wort für unser Herz und ein Herz für sein Wort. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander beten. Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu deine Hand nicht ab von mir, du Gott meines Heils. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn ich stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir mit unseren Fragen und Herausforderungen. Wir bitten dich um Orientierung. Sprich in unser Leben hinein, hilf uns auf das zu hören, was du uns sagen willst und musst. Schenk uns offene Ohren, recht zu hören. Gib uns ein stärkendes, ermutigendes Wort für die Zeit, in der wir auf dich warten. Zu dir kommen wir, weil wir dir vertrauen. Wir beten weiter in der Stille. Gelobt sei der Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wende. Amen. Wir hören auf ein Lied, Herr, wohin sonst? Kennen Sie das? Sie fahren an einem Blitzer vorbei und Sie sehen aus dem Augenwinkel noch das kleine rote Lämpchen aufleuchten. Und dann geht's im Kopf los und man überlegt schon mal, Mist, der blöde Blitzer, vielleicht noch mit ein paar derberen Worten oder Gedanken, jetzt bin ich doch reingerauscht, dieser blöde Blitzer, und in meinem Kopf rattert's schon und ich zähle zusammen, was mich das kosten wird. Und ich kann Ihnen sagen, die neue Gebührenordnung hat es in sich. Der blöde Blitzer, das ist ja eigentlich ein sehr kindliches Verhalten, einen anderen schuldig zu machen für das, was ich falsch gemacht habe. Mein Fehlverhalten nicht wahrzunehmen, sondern einem Ding oder einer anderen Person zuzuschieben. Mein Fehlverhalten, das ist nicht der andere, das bin ich. Ich lese Ihnen aus Jeremia 31, Vers 31 bis 34 den Predigttext. Da heißt es: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Und wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach der Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein. Und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch einen Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Im Glauben geht es nicht nur um ein Verhalten. Es geht darum, dass das Anliegen, das hinter einem Verhalten, das hinter einem Gebot, einer Ordnung steht, verinnerlicht wird und begriffen wird. Ich habe Ihnen eine Zitrone mitgebracht und wollte Sie einmal fragen, was kommt raus, wenn ich diese Zitrone aufschneide? Was kommt raus? Saft. Ich habe hier ein Messer. Und ein Tablett. Jetzt brauche ich noch jemanden, der mir mal diese Zitrone aufschneidet. Christian, kommst du mal? Eine Zitrone. Ein Messer. Und was kommt raus?
Sieht aus wie Sand.
Zugegeben, eine präparierte Zitrone. Aber es kommt kein Zitronensaft raus, sondern Sand. Unter Druck kommt raus, was drin ist. Unter Druck wird deutlich, ob die freundlichen Menschen wirklich freundliche Menschen sind oder nur so getan haben, als ob sie mir freundlich begegnen. Es gibt viele Outfits, die wir leben in unserem Alltag. Der Schein nach außen ist aber nicht immer identisch mit dem Sein nach innen. Und der Schein nach außen kann auch ein ganz frommer Schein sein. Aber wenn es dann unter Druck kommt, dann merke ich doch, was drin ist. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie unter Druck reagieren, dann fragen Sie mal Ihre Frau, Ihre Kinder, Geschwister oder Freunde. Wohl dem Menschen, der solch ehrliche Begleiter hat, die ihm auch sagen, was da rauskommt, wenn der Druck kommt. Es ist nicht immer einfach zuzugeben, was da rauskommt und diese Spannung, die wir erleben. Das Urteil Gottes über sein Volk könnte niederschmetternder nicht sein. Ich bin ihr Herr, aber sie haben sich nicht an mir und meinen Ordnungen orientiert. Paulus greift diesen Gedanken und diese Herausforderung später im Römerbrief auch nochmal auf. Das Gesetz wird als etwas von außen Bestimmendes wahrgenommen. Aber selbst das Halten des Gesetzes sagt nichts darüber aus, ob ich es wirklich gut finde. Vor Jahren kam die Anschnallpflicht. Die Anschnallpflicht galt schon, bevor das Bußgeld dafür eingeführt wurde. aber erst als das Bußgeld eingeführt wurde, haben doch mehr Autofahrer sich beim Autofahren angeschnallt. Und vielleicht geht es Ihnen auch so, wenn ich unterwegs bin und ein Polizeiauto begegnet mir, dann geht mein erster Blick auf meinen Tacho und mein Puls geht hoch, weil ich Angst habe, etwas falsch gemacht zu haben. Das ist das Gesetz, das mich immer unter Druck setzt. Ein Verhalten spiegelt nicht immer unsere Überzeugung wider, sondern manchmal auch lediglich nur die Angst vor dem Bußgeld, vor der Strafe. In diesem Sinn ist die Beobachtung in Jeremia 31 zu verstehen. Das Volk hat das Gesetz und die Gebote, aber sie haben es nicht verinnerlicht. Wenn ich Blitzer oder gar die Polizei, die mich eines Vergehens überführt, beschuldige, weil ich zu schnell gefahren bin, dann zeigt das, dass ich die Notwendigkeit, mich an eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten, noch nicht verinnerlicht habe. Dann merke ich, dass das manchmal auch bei mir so ist. Wenn ich etwas verinnerlicht habe und ich übertrete etwas, dann mache ich nicht einen anderen dafür schuldig, dass hier so ein blödes Gesetz aufgestellt wurde, an dem ich gescheitert bin. Wenn ich das Gesetz nur gegen mich habe, dann ist das Gesetz immer das, was mich in meinem Innersten und als Person entlarvt. Dann ist das Gesetz immer der lange Zeigefinger, der auf mir ruht und sagt, du bist schuldig. Wie kann ich nun erkennen, ob meine Motive, die ich habe, ob die nur äußerlich sind oder ob ich sie verinnerlicht habe? Stellen Sie sich einmal die Frage, beispielsweise beim Thema Geschwindigkeitsbegrenzung. Sie fahren an einem Kindergarten vorbei und dort ist die 30er-Zone. Fahre ich jetzt dort 30 Stundenkilometer, weil es vorgeschrieben ist? Und wenn dieses Schild nicht da stünde, würde ich dann auch 30 Stundenkilometer fahren, nicht um der Strafe willen, sondern um der Kinder willen, die dort im Kindergarten sind. Was muss sich ändern, damit diese Gebote und Ordnungen nicht als Anspruch wahrgenommen werden? Es muss sich in mir etwas verändern. Das ist das, was Jeremia anspricht. Es muss sich im Menschen etwas verändern. Ich muss dazu kommen, dass ich das Gesetz halte, nicht um des Gesetzes willen, sondern weil das Anliegen des Gesetzes und das Wort, das dasteht, mich zu innerst getroffen hat und ich sage, ja, so ist es gut. Das neutestamentliche Wort für Bekehrung, Metanoia, heißt auch ein Umdenken. Ich denke anders. Ich habe etwas anders verstanden und begriffen. Verstehen ist der Schlüssel zum positiven Verständnis des Gesetzes. Dann ist es nicht von außen, tritt es nicht von außen an mich heran, sondern ich möchte es tun. Denken Sie an das Gleichnis vom barmherzigen Vater mit seinen zwei Söhnen. Der erste Sohn, der haut ab, der lässt sich das Erbe austeilen und verprasst das Erbe in der Fremde. Und in der Fremde im Saustall, da merkt er plötzlich, was für einen Vater er hat, wo er sagt, nicht mal die Knechte, die bei meinem Vater arbeiten, denen geht's so wie mir, sondern denen geht's wesentlich besser. Und er erkennt seinen Vater als einen liebenden Vater, der sich um seine Mitarbeiter kümmert und fragt, wie es ihnen geht und wie er ihnen helfen kann. Wie und weshalb wird dieser Sohn, der dann heimkehrt, anders sich verhalten? Er kommt nach Hause, der Vater begegnet ihm, der Vater kommt ihm entgegen, nimmt ihn in seine Arme und nimmt ihn wieder auf. Wie wird der auf dem Hof zukünftig arbeiten und weshalb? Unter Druck lernt er, was sein Vater für ihn ist und lernt seinen Vater lieben. Der andere Sohn, der meistens unter ferner Liefen läuft, den man nicht so oft bedenkt, der schuftet zu Hause und gönnt sich nichts Gutes. Er erlebt den Vater eher als einen Polizisten, der immer aufpasst, dass er wohl alles richtig macht, und als einen, der aus ihm rausholt, was rauszuholen geht. Er erlebt den Vater als Sklaventreiber und empfindet sich selber als einen Sklaven. Und beide Söhne brauchen die Umkehr zum Vater, ein neues Denken über den Vater. Der erste Sohn, der weggegangen ist, weil es ihm zu eng geworden ist zu Hause, der lernt in der Fremde den Vater lieben und schätzen. Und als er nach Hause kommt, wird er angenommen und er begreift, der Vater hat mich zutiefst lieb. Und der andere, der zu Hause bleibt, der doch alles äußerlich tut und richtig tut, so wie er es denkt, dass der Vater es von ihm fordert, im Innersten ist viel Hass und viel Grimm, der herauskommt, wenn man, als er unter Druck kommt, als sein Bruder zurückkommt und er plötzlich erlebt, warum nimmt der Vater ihn so an? Die Verheißung, die Jeremia dem Volk weitergibt, heißt: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Gott will das Gesetz in seinem Volk verinnerlichen. Dann tue ich es etwas nicht, weil ich es muss. Dann tue ich es aus Überzeugung und nicht, weil ich mir irgendwelche frommen Punkte bei Gott sammeln will. Ich liebe meinen Nächsten nicht, weil ich es muss, sondern weil mir die Not und die Herausforderung des Nächsten nahe kommt. Der Blick wird hier auf Pfingsten geöffnet. Gott selber kommt zu uns. Der Heilige Geist kommt in unser Leben und verändert uns. Der Heilige Geist lässt mich erkennen, welch große Liebe Gott zu mir hat. Der Heilige Geist lässt mich Gott erkennen in seiner Weisheit. Dieser neue Bund ist möglich durch Jesus Christus, durch seinen Tod und seine Auferstehung. Dadurch, dass mir die Schuld genommen ist und dass ich in eine neue Beziehung mit Gott hineinkommen darf. In der Taufe sterbe ich. Mein altes Denken über Gott als Despot und Unterdrücker muss sterben. Mit Christus darf ich auferstehen und darf den Vater neu erkennen als den, der alles dran setzt, damit ich mit ihm zusammen lebe. Christen sind nicht die besseren Menschen. Christen sind aber Menschen, die sich an Gott orientieren, weil sie von der Liebe Gottes gepackt sind. Sie wurden von Gott bekehrt. Amen. Wir wollen miteinander beten. Vater im Himmel, hilf uns, dich als den liebenden Vater zu erkennen. Hilf uns, dass wir nicht etwas tun, weil wir Angst vor dir haben, sondern weil wir begreifen, du meinst es gut mit uns. So sehr uns die Herausforderung der Corona-Pandemie einschränkt, so dankbar können wir doch sein für die Weitsicht sowie das beherzte Handeln unserer Politiker über Parteiengrenzen hinweg. Umso mehr schmerzen uns Bilder aus anderen Ländern, die zur Corona-Pandemie mit zusätzlichen Problemen beschwert werden. Wir beten für Indien, das zusätzlich unter den verheerenden Folgen des gewaltigen Zyklons zu leiden hat. Wir bitten dich für Menschen in den Ländern, die auf keine oder geringe staatliche Hilfe hoffen können. Erbarme dich. Wir bitten für unsere Missionarsfamilien Schmid und Kepler, öffne ihnen die Tür zu den Herzen der Menschen, mit denen sie zu tun haben. Schenke ihnen, mit anderen über dich ins Gespräch zu kommen. Wir danken dir für viele Geschwister weltweit, die für uns beten. Danke für die Liebe, die daran sichtbar wird.
und hilf uns, sie nicht zu vergessen in unseren Gebeten. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Bevor wir noch ein Lied nochmal hören, ein paar kurze Anmerkungen. Danke allen, die zum Gelingen und Ermöglichen des Gottesdienstes beigetragen haben im Vorder- und Hintergrund. Am Donnerstag, am 28.05. feiern wir um 9.30 Uhr einen Gottesdienst hier in der Schopflocher Kirche. Dieser Gottesdienst richtet sich ganz bewusst auch an unsere älteren Gemeindeglieder, die gerne wieder in die Kirche kommen würden, aber große Versammlungen noch meiden wollen. Der Gottesdienst wird circa eine halbe Stunde dauern. Die Anzahl der Plätze in der Kirche sind begrenzt und wir wollen niemanden abweisen. Deshalb bitten wir einfach um eine kurze telefonische Anmeldung oder per E-Mail, dass wir wissen, dass Sie kommen. Wenn alle Plätze dann belegt sind, können wir sagen, es tut uns leid, die Kirche ist dann voll, aber dann muss niemand hierher kommen und steht dann letztlich vor verschlossenen Türen. Aber wir sind gehalten, dieses Konzept, dieses Hygienekonzept an dieser Stelle auch einzuhalten. Vielen Dank für das Verständnis. Lassen Sie sich aber nicht davon abhalten, dass Sie sich anmelden müssen, sondern rufen Sie fröhlich an. Scheuen Sie sich auch nicht, gegebenenfalls auf den Anrufbeantworter zu sprechen. An Pfingsten feiern wir wieder Gottesdienst hier Open Air um 9.30 Uhr. In Oberiflingen auf dem Ochsenplatz und um 10.15 Uhr hier in Schopfloch auf dem Marktplatz. Am Pfingstmontag findet kein Gottesdienst statt. Der Gottesdienst aus Schopfloch steht wieder in YouTube eingestellt und wir laden weiterhin ein. Bleiben Sie auch im Gebet dran an diesen Herausforderungen weltweit und beten Sie mit. Lassen Sie sich einladen durch die Abendglocken abends um 19.30 Uhr. Und jetzt wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf über euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.
Die Krause Güter, dass der so übt.
In diesem Sinn einen guten und gesegneten Sonntag und denken Sie an die Zitrone. Auf Druck kommt raus, was drin ist. Einen gesegneten Sonntag.